Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Ein Blick auf unsere Themen. In dieser Woche geht es weiter mit den Erdgasumstellungen, und zwar in der Nähe von Köln. Thermen müssen neu eingestellt werden. Lauenau in Niedersachsen hätte am Samstag fast auf dem Trockenen gesessen. Warum wir alle unseren Wasserverbrauch überdenken sollten, sagt Bürgermeister Georg Hudala. Das Ausmaß der Ölkatastrophe auf Mauritius ist noch unklar. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verklagt 11 Veranstalter wegen Corona-Reisestornierungen und die Abwehr von Tauben beschäftigt uns schließlich im Verbrauchertipp. Dass Erdgas nicht gleich Erdgas ist, haben Haushalte im größten Teil des Landes längst erfahren. Ihre Heizungen wurden in den vergangenen Jahren von L-Gas auf H-Gas umgestellt. In den anderen Regionen soll das bis 2030 erledigt werden. In dieser Woche sind Stadtteile von Bergisch Gladbach bei Köln dran. Der Hintergrund der Umstellung ist, dass L-Gas, das in den Niederlanden und Norddeutschland gefördert wird, allmählich zur Neige geht. Was betroffene Erdgaskunden wissen sollten, erläutert Stefan Römermann, ebenfalls Gaskunde.
Etwas früher als eigentlich für meinen Stadtteil in Köln vorgesehen, bekomme ich Besuch von Techniker Sascha Schnierle. Er arbeitet für die Erdgasumstellung der Rheinischen Netzgesellschaft und erklärt mir an meiner eigenen Gastherme, was in den nächsten Monaten und Jahren bei tausenden Kunden im Rheinland und Norddeutschland passiert. Zunächst werden in den Wohnungen alle Gasgeräte erfasst und von mehreren Seiten fotografiert.
Ich muss einmal kurz einen Schritt zurückgehen, damit ich auch so viel wie möglich drauf habe. So, jetzt haben wir einmal den Aufstellraum. Jetzt nehmen wir einmal die Abdeckung ab, damit wir einmal an das Innenleben der Anlage kommen.
Das Innenleben wird natürlich auch noch einmal fotografiert, inklusive Typenschild, das bei meiner Gastherme irgendwie seltsam versteckt angebracht ist.
Jawohl. Jetzt kann ich auf dem Typenschild die genaue Bezeichnung ablesen, die Seriennummer. Und dann gehe ich in unsere Software und ordne das Gerät unserer Datenbank zu.
Dort wird meine Gastherme dann genau registriert. Insgesamt dauert die Erfassung der Geräte rund 20 Minuten, inklusive einer kurzen Funktionsüberprüfung. Bei einem zweiten Hausbesuch, meist viele Monate später, hat der Techniker diese Informationen dann parat und vor allem die exakt passenden Ersatzteile für den jeweiligen Gerätetyp dabei. Nötig ist das alles, weil in vielen Städten und Gemeinden in Nord- und Westdeutschland die Gasnetze zukünftig auf eine andere Gassorte umgestellt werden müssen. Bisher kam das Gas in den betroffenen Regionen überwiegend aus den Niederlanden, doch die Lagerstätten dort gehen langsam zur Neige, erklärt Christian Held von der Arbeitsgemeinschaft Erdgasumstellung.
Es hat in den Niederlanden in den letzten Jahren eine Reihe von kleineren Erdbeben gegeben, die zu Schäden an Häusern und so weiter geführt haben. Deswegen steigen die Niederländer aus der Gasförderung in den nächsten Jahren aus und haben schon heute die Gasförderung massiv zurückgefahren.
Zukünftig kommt das Erdgas zum großen Teil aus Russland und Norwegen. Allerdings hat das Erdgas aus diesen Regionen eine andere chemische Zusammensetzung und einen höheren Brennwert. Wenn die Geräte bisher auf das niederländische Gas eingestellt sind, werden die Düsen dann, vereinfacht gesagt, etwas heißer als bisher. Und das ist zumindest auf Dauer keine gute Idee, sagt Erdgasexperte Held.
Dann werden die Düsen im Regelfall Schaden nehmen, weil das heute ja hochsensible Gerätschaften sind, die auf ganz bestimmte Brenneigenschaften eingerichtet sind, um die beste Energieeffizienz zu erreichen.
Deshalb müssen die Geräte an die neue Gassorte angepasst werden. Genau wie demnächst auch meine Gastherme, erklärt Techniker Schnierle.
Austauschen würde ich schlicht und ergreifend diesen kleinen Balken hier. Das wäre diese kleine Verschraubung. Und diese 4 Schrauben. Also es wäre wirklich nicht viel Aufwand. Und im Prinzip kommt genau dieser Balken nur für die andere Gasqualität mit den Analysen wieder eingesetzt.
Durch die neuen, kleineren Düsen strömt dann zwar weniger Gas, aber weil der Brennwert dann größer ist, wird die Flamme genauso heiß. Billiger wird die Gasrechnung dadurch aber nicht. Denn bezahlt wird nicht die verbrauchte Gasmenge, sondern die Heizleistung, erklärt Tiana Preuschhoff von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
Und da das Gas auf der Rechnung ja letztendlich in Kilowattstunden umgerechnet wird, macht es für den Verbraucher in der Hinsicht keinen Unterschied.
Immerhin, für die Erfassung der Geräte und die spätere Umrüstung auf die neue Gassorte müssen die betroffenen Verbraucher nichts bezahlen. oder zumindest nicht direkt. Finanziert wird die Umstellung über eine Umlage, die alle Gaskunden deutschlandweit bezahlen. Problematisch wird es allerdings, wenn es keine passenden Ersatzteile mehr für die jeweiligen Geräte gibt, sagt Verbraucherschützerin Preuschhoff.
Es können Heizungen sein, es können auch Gasherde sein. Und in den Fällen, die wir bisher erlebt haben, ist es wirklich eine Gemeinsamkeit dieser Geräte, dass sie alle sehr, sehr alt waren.
In solchen Fällen müssen die Besitzer auf eigene Kosten beispielsweise eine neue Gasheizung anschaffen. Unter Umständen gibt es dafür aber zumindest einen kleinen Zuschuss aus Fördermitteln, beispielsweise von der KfW-Bank.
Die Techniker der Netzbetreiber kündigen sich übrigens immer an und haben einen Mitarbeiterausweis. Erdgasversorger warnen vor Kriminellen, die sich als Techniker ausgeben, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Die Gemeinde Lauenau in Niedersachsen, südwestlich von Hannover gelegen, hätte am vergangenen Samstag um ein Haar auf dem Trockenen gesessen. Die Trinkwasserversorgung für 4000 Menschen drohte zusammenzubrechen. Georg Hudalla ist Bürgermeister der Samtgemeinde Rodenberg, zu der Lauenau gehört, und ich fragte ihn eben, was passiert war.
Wir haben einen sehr hohen Verbrauch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag festgestellt, den wir uns erst mit einem technischen Problem versucht haben zu erklären, Messfehler oder ähnliches. Am Donnerstagmorgen zeigte sich, dass dem nicht so ist. Das Wasser ist tatsächlich in sehr großen Mengen abgenommen worden und auch an diesem Donnerstag sahen wir wieder deutlich starke Verbräuche. Und dort zeigte sich ja viele, viele Beregnungsanlagen privater Natur wie auch im Sportverein und beim Übungsdienst der Feuerwehr haben teilweise auf das Wasser zugegriffen, das doch schon eher knapp war. Wir wollten dann verhindern, dass es zu einem Zusammenbruch kommt und haben somit uns am Freitag zusammengesetzt und einen Infostab gegründet und die Bevölkerung gebeten, sehr, sehr sparsam mit dem Wasser umzugehen. Das haben wir gemacht über Durchsagen mit der Feuerwehr, das haben wir gemacht durch Einsatz der Medien, speziell im Radioprogramm. Das ist uns gerade so gelungen, muss man sagen. Das Netz hatte noch Wasser, die Hochbehälter nicht, sodass es bis auf wenige Ausnahmen, wo kein Wasser aus dem Hahn tröpfelte, eigentlich sichergestellt war, allerdings mit sehr vermindertem Druck.
Die Bürger sollen nach wie vor mitmachen, das heißt ja, gelöst ist das Problem noch nicht grundsätzlich.
Nein, grundsätzlich ist das Problem so auf die Art und Weise auch nicht zu lösen. Bei uns ist es so, dass wir eine ziemlich genau vorhersehbare Wassermenge haben, über das ganze Jahr verteilt. Im Winter wird Grundwasser gebildet, im Frühjahr wird es ausgeschüttet und das geht bis in den Herbst hinein. Da können wir wenig dran verändern. Die Mengen kommen so, wie sie immer kommen. Wir haben in diesem Jahr erstmalig eine völlig atypische Situation, dass die Verbrauchswerte angefangen in dieser von mir geschilderten Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch den extremen Temperatursprung sich verdreifacht haben. Und das können Sie einfach nicht darstellen über einen längeren Zeitraum, weil es keine Möglichkeit gibt, das Wasser zu wasseranfallstarken Zeiten zu speichern. Alles Wasser, das wir in unseren Behältern haben, muss innerhalb 48 Stunden auch verbraucht sein, wenn wir die Trinkwassernorm garantieren wollen. Dann muss man gucken, welcher Verbrauch ist im Moment nicht notwendig. Und nicht notwendig sind im Prinzip die Brauchwasserverbräuche. Die kann man nach hinten schieben oder man kann sie durch anderes Wasser ersetzen. Ich nehme die Zisterne, ich nehme das Becken am Regenfallrohr und eben auch die Möglichkeit, die wir dann geboten haben, dass die Feuerwehr zusätzlich versorgt und das Wasser liefert. Ja, es gibt Dinge, da bräuchte man eigentlich keine Trinkwasserqualität. Die Systeme entwickeln sich, dass auf eigenem Gebiet gewonnenes Brauchwasser auch in einem zweiten Kreislauf im Haus für Toilettenspülung und fürs Wäschewaschen verwendet wird. Dieser Nachdenkungsprozess, glaube ich, hat jetzt mal ganz intensiv angefangen.
Wird die Trinkwasserversorgung demnächst Ihrer Meinung nach für immer mehr Kommunen zum Problem? Einige rufen ja gerade jetzt ebenfalls dazu auf, Wasser zu sparen, zum Beispiel das Auto nicht zu waschen, den Garten nicht zu sprengen und private Schwimmbecken nicht zu füllen. Jetzt ist Sommer und ein Teil der Leute, der verreist wäre, ist jetzt zu Hause, verbraucht dort Wasser. Aber wir hatten ja auch eine Reihe von trockenen Jahren, wo sich wenig Grundwasser wieder neu bilden konnte.
Das sind eben die sehr unterschiedlichen Situationen. Und natürlich hilft es, wenn man da im Verbund arbeitet. Das Wasser muss auch chemisch zueinander passen. Die Vermutung, man könnte jedes Wasser durcheinander mischen und würde dann trotzdem ein gutes Ergebnis haben, ist leider falsch. Das ganze Thema Wasser ist ein viel komplexeres Thema als allgemein erwartet.
Die Mithilfe und Mitarbeit der Menschen am anderen Ende der Leitung, die wird ja aber auch gebraucht, nicht nur bei Ihnen.
Die wird überall gebraucht, das sehe ich auch. Vor allem müssen die Menschen mal darüber nachdenken, ob das, was Sie jetzt tun, eventuell kontraproduktiv sein könnte, weil es andere auch tun. Es ist selbstverständlich so, man befüllt den Pool nur dann, wenn es warm wird. Aber man muss darüber nachdenken, wenn alle an dem Nachmittag des warmen Tages nach Hause kommen und die Wasserleitung extrem belasten, dann kann es in den Bereichen, wo auf begrenzte Quellschüttung zurückgegriffen werden muss, eben zu Problemen kommen. Wir brauchen die Menschen, dass sie anfangen, ein bisschen drüber nachzudenken, wie gehen wir damit um. Es muss tatsächlich bundesweit darüber nachgedacht werden, wie bekommen wir das hin. Der Verbraucher wird von mir und von anderen gebeten, sein Verhalten zu hinterfragen und etwas den natürlichen Lauf anzupassen.
Wer wegen Corona in diesem Sommer nicht verreist, braucht zu Hause mehr Wasser. Warum es sinnvoll ist, über den eigenen Trinkwasserkonsum nachzudenken, erläuterte Georg Hudala, Bürgermeister der Samtgemeinde Rodenbach. In Lauenau, einem Teil dieser Gemeinde, geriet die Wasserversorgung am vorigen Wochenende an ihre Grenzen. Seit dem vergangenen Donnerstag läuft Öl aus dem havarierten japanischen Frachter vor der Südostküste von Mauritius, der Insel im Südwesten des Indischen Ozeans. Tausende von Menschen versuchen mit Hochdruck, den Schaden in Grenzen zu halten. Aber die Unglücksstelle liegt in der Nähe mehrerer Naturschutzgebiete. Gefährdet scheint auch das gesamte Urlaubsparadies Mauritius. Aus Johannesburg, Jana Gent.
Es ist fast schon dickflüssiges Öl, das da ans Ufer gespült wird. Das sonst so normale Meeresrauschen klingt anders. Die Ruhe und Idylle an den Stränden von Mauritius sucht man vergebens. Jetzt herrscht helle Aufregung. Fischerboote werden mit Ölbarrieren beladen. Sie sind selbst gezimmert. Zuckerrohrblätter, lange trockene Grashalme und Stroh werden in Plastik gerollt und mit Wolldecken umwickelt, die dann zusammengenäht werden. Alles wird versucht, um zu verhindern, dass sich das Öl noch weiter ausbreitet. Genau das lobt auch der Umweltaktivist Sunil Duvakasing.
The whole island has been taken by a shock with this spillage.
Dieses Leck hat die ganze Insel erschüttert. Menschen aus allen Bereichen, aus der Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen, Universitätsstudenten packen jetzt an. Der Privatsektor ist sehr stark beteiligt, was die Ressourcen betrifft. Der Transport von Material zum Beispiel. Das Stroh kommt direkt von den Feldern. Eine Menge kommt von Privatleuten. All diese Leute organisieren sich jetzt. Die Zivilgesellschaft ersetzt den Staat und versucht, diese Ölpest einzudämmen.
In this endeavor to try to mitigate the spillage.
Vor Ort sind inzwischen französische Experten, die Schiffseigner aus Japan haben Fachleute geschickt und auch die Vereinten Nationen wollen helfen. Und die Zeit drängt, denn die Gefahr ist real, dass der Frachter womöglich auseinanderbricht. Zwei Tanker sind dabei, den Treibstoff aus dem havarierten Schiff abzupumpen, der noch an Bord ist. Johnson Sebastian ist schwer zu verstehen. So laut sind die Pumpen. Wir sind von einem regionalen Ölunternehmen und haben eine eigene Raffinerie. Und wir versorgen die Märkte hier. Wir pumpen das Öl hier ab und verwerten es dann. Das Öl. Ein Schlagwort, das auf Mauritius derzeit hitzig diskutiert wird. Happy Kambule von der Umweltorganisation Greenpeace wirft grundlegende Fragen auf. Wir denken, dass das eine Folge unserer eigenen Sucht nach Öl ist. Denn dieses Öl ging nicht einmal nach Mauritius, sondern war auf dem Weg von China nach Brasilien. Und jetzt sind die Menschen, die das ausbaden müssen, Afrikaner, hier in Mauritius. Auch Kritik an der Regierung in der Hauptstadt Port Louis wird lauter. Immer mehr Menschen fragen sich, warum nicht schon vor 2 Wochen das Öl abgepumpt wurde, als der Frachter auf Grund lief. Sunil Duvakasing spricht aus, was viele denken. Die Regierung hat auf Anraten der Firma und deren Experten gehandelt, ohne an die Interessen der Bevölkerung von Mauritius zu denken oder daran, was getan werden sollte, um unser Land, unsere Lagune vor diesem Zerstörungspotenzial zu schützen. Von Anfang an bestand die Gefahr, dass Öl ausläuft. Das ist eine grobe Fahrlässigkeit der Regierung. Wie stark die Korallenriffe schon beschädigt sind, wie viel der Flora und Fauna schon beeinträchtigt sind, das steht noch gar nicht fest. Die Regierung spricht bereits jetzt vom schlimmsten ökologischen Desaster, das Mauritius je gesehen hat. Starker Wind und hohe Wellen spielen den Helfern nicht gerade in die Karten und doch packt das ganze Land an. Auch heute waren wieder hunderte Menschen schon früh auf den Beinen, um weitere Ölbarrieren zu den Fischerbooten zu bringen. Mehr als 400 dieser Ölbarrieren sind schon verteilt, einige Strände mussten aber komplett abgesperrt werden, weil sie schwarz aussehen und übel riechen. Ganz anders als normalerweise auf der Urlaubsinsel.
Selbstgebastelte Ölbarrieren sollen das Schlimmste verhindern, aber der vor Mauritius auf Grund gelaufene japanische Frachter droht auseinanderzubrechen. Wer jetzt in Corona-Zeiten ins Ausland reisen möchte, kann vor unangenehmen Überraschungen nicht sicher sein. Das Reiseziel könnte zum Beispiel plötzlich zum Risikogebiet erklärt werden. Vor wenigen Tagen passierte das mit der bulgarischen Goldstrandregion und mehreren Landkreisen in Rumänien. In solchen Fällen sagen Fluglinien Verbindungen ab und auch Reiseveranstalter stornieren dann prompt Flüge und Hotelbuchungen. Mit der Rückzahlung der vorab überwiesenen Beträge haben viele Anbieter es dann allerdings weniger eilig. Das ist rechtswidrig, befindet unter anderem die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Dort stapeln sich Beschwerden über nicht zurückgezahlte Beträge für Ferienreisen, die nicht angetreten werden konnten. Thomas Wagner berichtet.
Sie hätte so schön werden können. Die bereits vor Monaten gebuchte Flugreise zum Ferienhäuschen in der Nähe von Malaga an der spanischen Costa del Sol. Doch dann kam Corona und die Airline stornierte den Flug, den Heidi Schindele aus Konstanz eigentlich schon bezahlt hatte.
Dann hieß es auch, wenn man also eine Rückzahlung in bar möchte, dann muss man eine bestimmte Nummer anrufen. Und dann hieß es ja, wir sind nur die Vermittler, wir sind nicht die Fluggesellschaft. Und es kann aber auch sehr, sehr lange dauern, bis ich das Geld bekomme.
Das aber ist nach Auffassung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg glatt rechtswidrig.
Ja, prinzipiell ist es so, dass Flugpreise innerhalb von 7 Tagen zurückzuerstatten sind und Pauschalreisen innerhalb von 14 Tagen.
Betont Oliver Butler, Reisefachmann bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Heidi Schindele aus Konstanz hört's mit Verwunderung, denn
ich habe das Geld immer noch nicht.
Und das, obwohl die Stornierung bereits Monate zurückliegt. Geht gar nicht, so die Verbraucherschützer in Stuttgart, die aber auch feststellen, das ist kein Einzelfall. Oliver Butler.
Da haben wir in der Woche auch mehrere hundert Beratungen. Und hier haben wir immer wieder das gleiche Problem, was sich stellt, dass Fluggesellschaften genauso wie die Reiseanbieter nicht willens sind, hier auch tatsächlich zurückzuzahlen und auch diese Rückzahlung nicht nur Wochen, sondern teilweise mittlerweile Monate hinauszögern.
Was die betroffene Konstanzerin Heidi Schindele als höchst unfair empfindet.
Ich denke mir, wenn Leute, die jetzt wahnsinnig viel Geld zusammengespart haben und sich auf den Flug gefreut haben, der jetzt gecancelt worden ist, die wollen natürlich ihr Geld wieder zurückhaben.
Aber wie bekommen Betroffene in solchen Fällen ihr Geld wieder zurück, wenn sich der Reise- oder Fluganbieter weigert? Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg empfiehlt Betroffenen, schriftlich auf die gesetzlich vorgeschriebene Rückzahlung zu pochen.
Ganz wichtig ist es hier natürlich, dass man dem Vertragspartner eine Frist setzt und hier auch nochmal ganz eindringlich den ausstehenden Betrag einfordert.
Und zwar nach Möglichkeit nicht elektronisch per E-Mail, sondern klassisch per Post als Einwurf einschreiben.
Wir müssen leider erleben, dass die E-Mails teilweise überhaupt nicht beantwortet werden und auch Hotlines tatsächlich abgeschaltet wurden.
Mit einer E-Mail wurde mir gleich angeboten, ich könnte einen Fluggutschein bekommen, den Flug umbuchen.
Genau das, was der Konstanzerin Heidi Schindele angeboten wurde, versuchen nach Beobachtung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg viele Airlines und Reiseveranstalter, wenn Buchungen storniert werden, die Kunden mit Gutscheinen statt mit Rückzahlungen zufriedenzustellen. Nichts dagegen einzuwenden, wenn dies auf freiwilliger Basis geschieht, so Oliver Butler.
Prinzipiell ist es so, dass wir mittlerweile eine gesetzliche Regelung haben, die auch es ermöglicht, einen freiwilligen Gutschein herauszugeben. Allerdings wirft es jetzt die ursprüngliche und eigentlich auch noch geltende gesetzliche Pflicht zur Rückzahlung in Geld nicht über Bord. Und da ist es allerdings wichtig, dieser ist freiwillig und er muss zudem insolvenzgesichert sein.
Bedeutet, selbst bei einer Insolvenz der Fluggesellschaft oder des Reiseanbieters muss sichergestellt sein, dass der Gutschein seine Gültigkeit behält. Verbraucherschützer Oliver Butler macht in diesem Fall aber auch klar, was nicht geht. Gutscheine anbieten als alleinige Ausgleichsleistung für eine stornierte Reise.
Das ist unzulässig, also einen Zwangsgutschein einfach zu verschicken oder teilweise einfach eine Stornogebühr einzuhalten, obwohl man hier von Veranstalterseite die Reise abgesagt hat.
In bestimmten Fällen bestehe die Pflicht zur Rückzahlung sogar dann, wenn der Kunde die Reise absagt.
Sofern eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliegt, habe ich die Möglichkeit, kostenfrei zu stornieren.
Viele Reiseveranstalter halten sich nach Angaben der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg aber nicht an die Regelungen zur Rückzahlung. Gegen 14 Reiseanbieter wurden daher juristische Verfahren eingeleitet. In einem Fall habe man das Verfahren bereits zugunsten des betroffenen Verbrauchers abgeschlossen, heißt es aus Stuttgart.
Corona-Reisestornierungen. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verklagt 11 Veranstalter.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wenn Tauben sich irgendwo eingenistet haben, dann bleiben sie und viele Tauben produzieren viel Kot. Der kann allerdings gefährliche Krankheitserreger enthalten. Wie lassen sich die Vögel tierfreundlich abwehren? Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Unterm Dach, auf Fensterbrettern oder auf Balkonen. Gerade in Großstädten gibt es viele Tauben, die den Menschen zu schaffen machen, sagt Björn Kleinlogel vom Deutschen Schädlingsbekämpferverband. Haben die Tauben genug Futter, brüten sie auch im Winter. 7-mal im Jahr können sie 2 bis 3 Jungtiere bekommen, so der Biologe.
Im Prinzip können alle Vögel über den Kot auch Krankheiten vertreiben. Und die große Problematik bei den Tauben ist eben, dass sie so in Massen auftreten.
Tauben unterliegen dem Tierschutz. Sie dürfen nicht bekämpft, sondern nur vertrieben werden. Kunststoffraben zum Beispiel, die zur Abschreckung auf Balkonen sitzen, nützen selten, sagt Björn Kleinlogel. Die Tauben gewöhnen sich meist daran. Auch das Einsetzen von Greifvogelgeschrei irritiere die Tauben nur kurz. Es ließen sich dagegen zum Beispiel Spitzen montieren, damit sich Tauben nicht niederlassen.
Es gibt große Unterschiede in der Qualität dieser Spitzen. Man muss darauf achten, dass die Spitzen stabil genug sind, dass sie oben gar nicht spitz sind, dass die Taube sich nicht verletzen kann und dass die Taube eben nicht zwischen die Spitzen sich drängen kann.
Wer sich dafür entscheidet, sollte 2-3 Kostenvoranschläge von Fachfirmen einholen.
Sie müssten, wenn man einen Sims schützt, mit Spitzen davon ausgehen, dass die Kosten pro laufenden Meter zwischen 10 und 15 Euro liegen. Hinzu kommt vielleicht dann noch die Hubarbeitsbühne, mit der man eben dort hochfahren kann, um eben sicher in der Höhe arbeiten zu können.
Wer keine Spitzen montieren möchte, könne sich zum Beispiel auch für andere Systeme entscheiden.
Man könnte zum Beispiel eine Elektroanlage, ähnlich einem Weidezaun, auf die Fensterbänke montieren. Die sieht man von unten nicht, weil die ganz flach ist. Die Taube bekommt aber, wenn sie dort landen würde, einen Stromschlag, der ihr nicht weiter schadet, der nur sehr unangenehm ist.
Es gäbe auch die Möglichkeit, ein Netz zu spannen.
Dann kann die Taube erst gar nicht auf den Balkon kommen. Das ist sehr effektiv. Die Netze müssen aber straff gespannt sein, damit sich eine Taube da drin nicht verheddern kann.
Auf keinen Fall dürfen Klebepasten, die sich zum Beispiel auf das Fensterbrett auftragen lassen, verwendet werden, sagt Christian Erdmann von der Wildtierstation Hamburg-Schleswig-Holstein. Sie ist Kooperationspartner von 4Pfoten, Stiftung für Tierschutz.
Diese Paste ist wirklich tierschutzwidrig. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die genehmigt wurde. Wir kriegen hier Mauersegler und Turmfalken, die in dieser Paste gelandet sind. Das kriegen sie gar nicht mehr sauber, ne? Die Tiere müssen eingeschläfert werden.
Christian Erdmann meint, dass optische oder akustische Systeme wie beispielsweise Windräder oder ein Mobile aus bunten Bändern ein Versuch wert seien, die Vögel zu verscheuchen. Grundsätzlich appelliert er an die Gemeinden, Taubenschläge zu betreiben, in denen ein Teil der Taubeneier durch Attrappen wie beispielsweise Kalkeier ersetzt werden.
Also wir brauchen keine Vergrämungsanlagen, wir brauchen ein Taubenmanagement und dann funktioniert das ohne Spikes und Klebepaste.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Kiel hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 gewonnen und setzte sich in der Kategorie Großstädte gegen München und Stuttgart durch, wie die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis mitteilte. Bei den mittleren Städten gewann Buxtehude in Niedersachsen und Siegerin bei den Kleinstädten wurde Eltville am Rhein in Hessen. Die Bahn ist gegen eine Reservierungspflicht für Züge. Ein Thema in den Informationen am Mittag mit Christiane Kess. Und das war Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Danke fürs Interesse, sagt Susanne Kuhlmann.